Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich hoffe, Sie hören mich. Nein, Sie hören mich nicht. Warum? Weil ich den Knopf gedrückt habe. Aber jetzt geht es wesentlich besser.
Nein, doch. Es dauert einfach ein bisschen. Die Batterien müsste jetzt mal wieder aufladen. Heißt also, es sind Akkus und keine Batterien, habe ich jetzt vor kurzem gelernt. Ich weiß nicht, wie Ihr Kenntnisstand in dem Zusammenhang ist. Vielleicht haben Sie jetzt schon was dazugelernt. Wir wollen uns beschäftigen mit diesem Themenkomplex, ich nenne es mal ganz bewusst Themenkomplex, und Sie sehen, es soll auch, was die Orientierung in der Zeit angeht, um eine sehr breite Perspektive gehen. Wir wollen uns also mit Vergangenheit von Flucht, Asyl, Einwanderung, mit der Vergangenheit von Migration auseinandersetzen. Wir wollen diese Vergangenheit verstehen als einen Weg hin zur Gegenwart. Es geht also darum, Vergangenheit, Jahrzehnte, Jahrhunderte anzuschauen, um Gegenwart zu verstehen. So verstehe ich meine Disziplin, die Geschichtswissenschaft, als einen Beitrag zum Verständnis der Gegenwart. Und ich hoffe oder ich versuche, also ich versuche, Sie hoffen, dass ich dann an der einen oder anderen Stelle auch noch auf den Aspekt der Zukunft zu sprechen komme. Ich habe gerade eben gesehen, dass es wunderbare Möglichkeiten gibt, hier auch Pausen zu machen. Also wenn Sie der Auffassung sind, es sei genug. Da vorne gibt es so eine kleine Kuschelecke mit vielen Büchern, Kinderbüchern, Kissen, auch Getränken. Das ist also dann Ihr Platz. Ich habe, wie Sie sehen, kein Manuskript. Also wenn Sie der Auffassung sind, ich rede Unsinn oder vielleicht irgendwas Schlaues, dann bitte einfach dazwischen. Wir haben aber auf jeden Fall noch viel Zeit dann für die Diskussion der verschiedensten Perspektiven, die ich in den Blick zu nehmen hoffe. Zentral also das Bemühen darum, Gegenwart zu erklären, Gegenwart zu verstehen durch den Blick auf lange Linien und das Bemühen vieler unterschiedlicher Facetten in den Blick zu nehmen. Ich beginne mit einer Perspektive, die sehr stark zunächst einmal auf den Begriff oder auf die Begriffe um den Begriff Migration herum zu sehen ist und versuche mich dann vor allen Dingen auf die Aspekte Flucht, Asyl bzw. Schutzsuche zu beziehen. Das alles in 45 Minuten, damit dann die besagte Diskussionszeit sich nicht allzu sehr beschränkt. Ich habe versucht zunächst einmal, ist ein bisschen klein, macht nichts, ich erzähle Ihnen sowieso das, was an der Wand steht. Ich kann ja mal da hinten gucken, mal gehen, um zu gucken, was Sie sehen können. Wenn Sie hinten sitzen, das sieht ja ganz gut aus. Also, ich habe mich mit der Frage beschäftigt, warum wandern eigentlich Menschen, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart? Und Sie werden, wenn Sie versuchen, die verschiedensten Perspektiven in diesem Zusammenhang auf wenige Formeln zu bringen, vor allen Dingen mit drei Aspekten zu tun haben oder auf drei Aspekte abheben können. Wie gesagt, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Erstens, der größte Teil der Menschen, die weltweit unterwegs waren und weltweit unterwegs sind, haben sich deshalb auf einen Weg begeben, weil sie Chancen wahrnehmen möchten, weil es ihnen darum geht, Handlungsspielräume, Handlungsmacht zu erschließen. Dieser Aspekt der Wahrnehmung von Chancen ist ganz, ganz zentral. Sie kennen natürlich solche Begriffe und solche Phänomene wie beispielsweise Arbeitsmigration, also Menschen, die vor dem Hintergrund der Suche nach Erwerb, der Suche nach Arbeit eben sich auf den Weg machen, und die sind eben ganz explizit unterwegs, weil sie Arbeitsmarktchancen, Erwerbschancen entwickeln möchten. Ganz ähnlich der Kontext beispielsweise der Bildungsmigration, der Bildungswanderung. Auch dort sehen Sie, es geht darum, Chancen zu erschließen, Chancen für sich selbst zu erschließen, Bildungschancen in diesem Fall nämlich. Also wir sehen, ein großer Teil derjenigen, die unterwegs sind, ein großer Teil derjenigen, die wir als Migranten bezeichnen, sind auf der Suche nach Chancen andernorts. Der zweite Aspekt, den ich Ihnen aufgeschrieben habe, der ist Ihnen vor dem Hintergrund der Debatten der vergangenen Wochen, der vergangenen Monate sehr vertraut. Sie sehen, dass viele Menschen weltweit in Europa, nach Europa unterwegs sind, weil sie vor Gewalt ausweichen, beziehungsweise weil sie vor Gewalt ausweichen müssen. Die verschiedensten Formen nennen dann sowohl Wissenschaftler als auch Menschen aus der öffentlichen Diskussion Flucht, Vertreibung, Deportation. Gibt noch eine ganze Anzahl weiterer Begriffe, die in diesem Feld umgehen. Aber wichtig ist in diesem Zusammenhang, es geht darum, vor Gewalt auszuweichen. Meistens, weil im Kontext von Kriegen, Bürgerkriegen oder Maßnahmen autoritärer Systeme ganz konkret Lebensmöglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten, Handlungsmacht eingeschränkt, beschränkt werden und ganz konkret dann eben diese Flucht vor Gewalt eine der, ja, letztlich wenigen, vielleicht sogar die einzige Möglichkeit ist, die dann noch bleibt. Neben diesen beiden Formen einmal oder diese beiden Hintergründe, einmal das Wahrnehmen von Chancen und dieser Aspekt der Gewalt, kann man an dritter Stelle noch nennen den Kontext Katastrophen. Ich glaube, man muss diesen Zusammenhang Katastrophen eben ganz explizit abtrennen von den anderen beiden Aspekten. Meistens handelt es sich um Bewegungen vor dem Hintergrund von Natur, beziehungsweise heute würde man vor allen Dingen sagen Umweltkatastrophen. Das heißt also, wenn Sie so etwas haben wie Vulkanausbrüche, Tsunamis, Erdbeben, zunehmend stärker auch Katastrophen, die vor dem Hintergrund von Klimawandel ausgeprägt sind, dann können Sie eben von Katastrophen, Migration oder in der internationalen Diktion heißt es dann Katastrophenvertreibung, Katastrophenvertriebene sprechen. Wir sehen, dass dieser Aspekt der Abwanderung aufgrund von Umweltkatastrophen zunehmend stärker sich ausprägt, steht für die Zukunft zu erwarten, dass dieser Aspekt Katastrophen, Migration an Bedeutung gewinnt. Und damit haben wir schon einen Aspekt von Zukunft, wobei sie allerdings selbstredend auch in der Vergangenheit solche Elemente von Ausweichen vor Katastrophen ausmachen können. Ich möchte gern vor dem Hintergrund dieser ganz groben Einordnung der Hintergründe von Migration auf drei Aspekte zu sprechen kommen, die mir sehr wichtig sind, um zu verstehen, wie Migration stattfindet, beziehungsweise wer vor allen Dingen im Kontext von Migration beteiligt ist. Erstens gilt es meines Erachtens in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass der allergrößte Teil derjenigen, mit denen wir zu tun haben, wenn wir das Wort Migration, wenn wir das Wort Einwanderung, Auswanderung in den Blick nehmen, junge Menschen sind. Sehr junge Menschen sind. Jugendliche bzw. junge Erwachsene sind. Ich habe Ihnen mal, Cortex ist ganz egal, so eine Statistik mitgebracht. Sie sehen, der größte Teil, das ist tatsächlich sogar eine feste Wand, das sieht man selten. Meistens ist es so etwas Schlabberiges, die Erfahrung werde ich auch schon gemacht haben, mit dem Sie zu tun haben, wenn Sie ganz konkret solche Dinge an die Wand werfen. Wenn Sie sich diese Perspektive anschauen, sehen Sie, der allergrößte Teil der Menschen, die da unterwegs sind, sind irgendwo hier in den 20ern, hier dabei, 30, geht es massiv abwärts. Das ist tatsächlich auch etwas, was Sie sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart ausmachen können. Wir haben es in der Regel mit Jugendlichen bzw. mit jungen Erwachsenen zu tun. Und was dann danach kommt, hier so ab 30, das ist ganz, ganz wenig im Vergleich zu dem, was am Ende im Kontext von Migration dominiert. Also hier so 46, 50, so mein Alter, Midlife Crisis, Kinder sind aus dem Haus oder stehen kurz davor, man glaubt sich nochmal verändern zu können. Oder dies hier so ab 65, das ist dann die Abwanderung nach Mallorca. Aber ansonsten, das hier ist das Zentrale, was Sie in den Blick nehmen müssen. Wir haben es mit jungen Menschen zu tun. Eine zweite Perspektive, die mir sehr wichtig ist, sehr häufig wird, wenn es um den Kontext Migration geht, sehr linear gedacht. Sie finden immer wieder die Vorstellung, es gehen Menschen irgendwo weg, kommen irgendwo an und bleiben da. Das aber ist die Ausnahme. Wir haben es, wenn wir mit dem Element Migration zu tun haben, in der Regel erst einmal mit Fluktuation, mit Hin und Her, mit Dynamik zu tun. Und diese Zahl, die ich Ihnen hier mitgebracht habe, die verweist darauf als ein Beispiel nur. Sie wissen, die Bundesrepublik Deutschland hat 1955 einen ersten Anwerbevertrag mit Italien geschlossen. Es folgen weitere Anwerbeverträge bis 1968. 1973 werden diese Anwerbeverträge abgekappt. Das Anwerbesystem wird stillgestellt. Und in diesem Zeitraum von 1955 bis 1973 kommen insgesamt 14 Millionen ausländische Arbeitskräfte in die Bundesrepublik Deutschland. 11 Millionen gehen auch wieder, 80%. Heißt, der allergrößte Teil. Und auch in anderen Kontexten von Migrationsbewegungen sehen Sie, dass eben dieses Hin und Her, der Aufenthalt von wenigen Monaten oder vielleicht einigen Jahren, das zentrale Element dessen ist, was wir beobachten können. Selbst bei solchen Prozessen, die sehr klar die eben schon genannte Linearität auszuzeichnen scheinen, wie beispielsweise die sehr große, sehr umfangreiche europäische Überseewanderung des 19. Jahrhunderts, haben sie solche Elemente der Rückwanderung. Von den ungefähr 6 Millionen Deutschen, die im 19. Jahrhundert Deutschland, das es damals nicht gab, egal, reden wir nicht drüber, verließen, um in anderen Weltteilen sich anzusiedeln, niederzulassen, auf den ersten Blick niederzulassen, sind immerhin 20% zurückgekehrt. Und wenn sich die europäischen Herkunftsländer dieser Überseemigration des 19., frühen 20. Jahrhunderts anschauen, dann sehen Sie, die Rückkehrraten sind immens weit gespannt. Sie reichen nämlich von 5% der Juden aus dem Russischen Reich, die zurückkehren, aus den Vereinigten Staaten, bis 95% der Bulgaren, die wieder zurückkehren. Also irgendwo da, zwischen 5% und 95% müssen Sie solche Prozesse ansiedeln. Ein großer Teil kehrt zurück, großer Teil ist auch mehrfach durchaus im Leben, meistens wie gesagt im jungen Leben unterwegs und wechselt im Zweifelsfall auch Kontinente. Also Fluktuation, das Stichwort Fluktuation, hin und her, Bewegung ist ein zentrales Kennzeichen dessen, was wir in den Blick zu nehmen haben, wenn wir über Migration und über die verschiedensten Erscheinungsformen von Migration reden. Das haben Sie natürlich sogleich auch schon registriert, ganz explizit damit zu tun, dass eben zumeist es um die Wahrnehmung von Chancen geht. Und diese Wahrnehmung von Chancen kann eben so ausgestattet sein, dass Menschen sagen, okay, ich war 3 Jahre da, ich habe sehr viel Geld verdient, ich habe alles das erreicht, was ich erreichen wollte, jetzt gehe ich zurück. Dritter Aspekt, den ich gerne noch in den Blick nehmen möchte, sind Netzwerke. Über Netzwerke reden alle, ich meine jetzt nicht irgendwelche sozialen Netzwerke, also Sie brauchen jetzt gar nicht Ihr Smartphone zu zücken, sondern ich meine vor allen Dingen im Kontext von Migration verwandtschaftlich, bekanntschaftlich, freundschaftlich konstituierte Netzwerke. Also Verbindungen über Verwandtschaft, über Bekanntschaft, über Freundschaft. Und diese Netzwerke sind ganz, ganz entscheidend für den Kontext von Migration. Nur eine Zahl. Man hat die Europäer, die 1900 in New York angekommen sind, das sind Hunderttausende, befragt danach, wohin sie gehen. Und das Ergebnis war sehr eindeutig. 95% aller Europäer, die in New York als Einwanderer ankommen, sagen, wir gehen zuerst zu Verwandten und Bekannten. Das heißt also, diese Menschen, und das gilt für den Kontext Migration immer, gehen keineswegs in die Fremde, sondern haben sehr klar definierte Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner, nämlich Verwandte, Bekannte, Freunde. Und wir wissen aus sehr, sehr vielen Kontexten, dass eben diese Verbindung, diese verwandtschaftlichen Verbindungen ganz zentral sind für den Weg, den Menschen absolvieren. für die Suche nach einem spezifischen Ziel, aber auch für die Formen von Migration. Dieses Beispiel kennen Sie bestimmt, habe ich schon so häufig genannt, kann gar nicht sein, dass es an Ihnen vorbeigegangen ist. Ich nenne es trotzdem, gehört ja nun mal mit dazu, wenn ich es Ihnen schon als Bild hier präsentiere, diese Fish and Chip Shops in Irland, also wenn Sie sich aufmachen, heute wird es ein bisschen knapp, aber morgen früh nach Irland, das klappt ohne weiteres, der Weg ist nicht so allzu weit, in den nächstgelegenen Fish and Chip Shop gehen, Sie kennen diese fettigen Fische, dann das, was wir Pommes nennen würden, also natürlich vorsichtig sein, Kalorien sind Sie an mir. Wenn Sie also so einen Fish and Chip Shop in Irland aufsuchen und den Betreiber bzw. Besitzer fragen, klassische Frage, woher kommst du, dann wird er sagen, ich komme aus Casalattico in Mittelitalien. Und wenn Sie dann den nächsten Fish and Chip Shop, egal wo in Irland anlaufen und fragen, woher der Betreiber bzw. Besitzer kommen, dann wird die Antwort genau so lauten. Der größte Teil dieser Fish and Chip Shops in Irland ist in der Hand von Italienern, und zwar nicht irgendwelchen Italienern, sondern von Menschen aus der kleinen Ortschaft Casalattico bzw. einem Umkreis von 10 Kilometern um diese Ortschaft herum. Man weiß, der erste Mensch aus Casalattico, der in Irland einen Fish and Chip Shop aufmacht, ist 1904 als Maurer nach Irland gekommen, hat festgestellt, dass es Wetter für dieses Gewerbe wenig günstig ist, hat sich einen neuen Job gesucht, hat diese Fish and Chip Shop Schiene für sich entdeckt, immer mehr Verwandte und Bekannte nachgeholt, sie mit Kleinkrediten ausgestattet, mit Kenntnissen darüber, wie man mit diesen fettigen Fischen umgeht, Zeitungspapier, Abdruck nach vorne drauf und so weiter und so fort, und hat dann im Laufe der Zeit über diese verwandtschaftlich-bekanntschaftlichen Netzwerke tatsächlich so eine Art Monopol hergestellt. 3/4 aller Italiener, die heute in Irland laufen, leben, kommen aus Casalattico. Und Sie sehen sehr häufig solche spezifischen Verbindungen im Kontext von Migration. Das kennen Sie natürlich auch aus dem Kontext der deutschen Auswanderung im 19. Jahrhundert. Die Menschen, die aus dem Osnabrücker Land ausgewandert sind, vor allen Dingen zwischen 1830er und 1860er Jahren, wussten natürlich auch sehr genau, wo sie hin wollten. Wir wissen, im 19. Jahrhundert sind 100 Millionen Auswanderbriefe aus den USA nach Deutschland geschickt worden. Und Sie kennen sicherlich auch die zwei ganz zentralen Inhalte solcher Auswanderbriefe. Nämlich erstens geht es darum, können jeden beliebigen Auswanderbrief sich anschauen, erstens geht es darum, Klatsch und Tratsch loszuwerden. Wer ist gestorben? Wer ist geboren worden? Wer hat geheiratet? Wie steht es um die jeweiligen Umstände? Ganz klassisch, das ist etwas, was im Kontext des Schaffens von Vertrauen ganz, ganz zentral ist. Klatsch und Tratsch, Sie wissen das, also wenn Sie unterwegs sind und jemanden treffen, den Sie kennen, dem vertrauen Sie solche natürlich wesentlichen Informationen auch an. Aber Sie würden nicht sich hier vorne auf den Domplatz stellen und jeden Franken mit Informationen aus ihrer unmittelbaren Nachbarschaft ausstatten. Klatsch hat eine spezifische Funktion. Es geht darum, Vertrauen herzustellen. Immer wieder Vertrauen zwischen Personen herzustellen. Und hier im Kontext der Auswanderbriefe läuft diese Herstellung von Vertrauen über 6000 Kilometer hinweg. Die Leute kennen sich zum Teil persönlich gar nicht, weil es schon die nächste Generation ist, denen solche Auswanderbriefe geschrieben werden. Aber durch dieses Klatsch und Tratsch vermitteln wird immer wieder Vertrauen hergestellt, was ganz zentral ist im Kontext von Netzwerken. Zweites Element im Kontext von Auswanderbriefen kennen Sie auch. Schweinepreise, wie steht es um die Möglichkeit, in welchem Gewerbe wie viel Geld zu verdienen. Und da geht es um Chancen. Das heißt, Auswanderbriefe sind dafür da, Vertrauen auch über 6000 Kilometer herzustellen. Sie sind dafür da, ganz konkret über den Atlantik hinweg ein Netzwerk aufrechtzuerhalten. Und sie dienen eben dazu, immer wieder Informationen zu bieten über die Frage, welche Chancen habe ich aktuell in den USA? Lohnt es sich für mich, ganz konkret auszuwandern? Heute läuft das per Smartphone schon wieder, dieses Thema. Früher lief es per, in den letzten Jahren davor lief es per Telefon oder was auch immer in diesem Zusammenhang wesentlich war. Das Medium ist in diesem Zusammenhang irrelevant. Wichtig ist nur, es geht immer noch um die ganz expliziten Botschaften, wie steht es um Chancen und wie können wir dieses Netzwerk aufrechterhalten, das so wichtig ist für die Frage, wohin geht jemand, zu welchem Zeitpunkt geht jemand und wie steht es um Perspektiven dort, wo jemand hingeht. Das können Sie, könnt ihr auch beobachten, diese spezifischen Migrantenberufe wie bei diesen Fish and Chip Shop Händlern, bei dem amerikanischen, US-amerikanischen Hotel- bzw. vor allen Dingen Motel-Gewerbe. Wenn Sie an den amerikanischen Autobahnen unterwegs sind und irgendwo dringend das Bedürfnis haben, zu schlafen, in ein Motel gehen, dann können Sie mit ziemlicher Gewissheit davon ausgehen, dass die Betreiber dieser Motels aus Indien kommen, aber nicht irgendwo aus Indien, sondern aus dem Gujarat, ganz im Westen gelegen, und dort aus der spezifischen Gruppe der Patel. Die Menschen aus dieser spezifischen Gruppe der Patel haben im Übrigen auch noch immer den zweiten Nachnamen Patel. Das heißt also, wenn Sie auf dieses Schild gucken, im Motel, in der Rezeption, und da steht Patel, da hat das nichts zu tun damit, dass es eine Kette ist, sondern damit, dass seit den 1950er Jahren ungefähr 50.000 Menschen aus dieser Gruppe der Patel in die Vereinigten Staaten gegangen sind und eben diesen Bereich der Motels mehr oder minder unter sich aufgeteilt haben. Klar, Selbstausbeutung. Da geht es darum, dass die Familie 24 Stunden am Tag hinter dieser Rezeption steht. Aber auf diese Weise ist es eben tatsächlich gelungen, diesen Bereich für das eigene Netzwerk ganz explizit zu erschließen. Also, Netzwerke sind super wichtig, wenn es darum geht, Migration und die Migrationsrichtung zu erklären. Und zweitens, Migration immer als etwas betrachten, was Dynamik, was hin und her mit sich bringt. Und drittens, wir reden vor allen Dingen über junge Menschen, die bemüht sind, Chancen andernorts wahrzunehmen. Auf diesen Aspekt der globalen Migration habe ich eben schon mal hingewiesen, will ich auch gar nicht weiter vertiefen. Wichtig ist mir hier vor allen Dingen, wenn Sie auf das 19. Jahrhundert blicken, diese dicken Pfeile sind erstmal relativ unwichtig, wollen wir auch gar nicht uns näher mit auseinandersetzen. Sie sehen nur, wenn Sie die globale Migration im 19. Jahrhundert sich anschauen, Europa ist der zentrale Ausgangspunkt, fast nur Europa. Und Sie sehen vor allen Dingen die Amerikas, Süd- und Nordamerika, aber auch andere Ziele, Australien, Neuseeland, das südliche Afrika, sind Sibirien, sind die zentralen Ziele. Diese Pfeile repräsentieren ungefähr 60 Millionen Menschen. Das ist also eine riesige Bewegung von Europäern im 19. Jahrhundert aus dem Kontinent heraus. Ich rede gar nicht über Bewegungen auf dem Kontinent, ich rede gar nicht über Bewegungen in den einzelnen Ländern, das ist jetzt nur der Blick auf die unterschiedlichen Bewegungen aus Europa heraus. Und diese Bewegung ist so stark, ist so ausgeprägt, diese Bewegung von ungefähr 60 Millionen Europäern, dass es hier in verschiedenen Teilen der Welt zur Etablierung von Neu-Europas, von Neo-Europas kommt. Wenn sich solche Staaten wie Kanada, wie die Vereinigten Staaten, aber auch Australien oder Argentinien anschauen, sehen Sie, da etablieren sich neue Europas. Argentinien hat 1870 1,5 Millionen Einwohner. 1914, das ist nicht viel später, 7,5 Millionen. 5 bis 6 Millionen Europäer kommen innerhalb kürzerer Zeit in dieses Land, erschließen es, machen es zu einem neuen Europa, und die in Anführungszeichen Eingeborenen werden immer stärker marginalisiert, Richtung Süden, Richtung Feuerland, vertrieben. Das heißt also, diese Bewegung von Europäern im großen Maßstab ist auch sehr, sehr stark mit Marginalisierung verbunden derjenigen, die dort bis dahin lebten. Sie werden nämlich an den Rand verdrängt, an den Rand gedrängt, verdrängt zum Teil, nicht selten auch umgebracht. Das heißt also, dieser Prozess der Entwicklung von Neo-Europas ist keineswegs alles andere als konfliktfrei. Wenn Sie jetzt schauen auf die globale Migration in der Gegenwart, dann fällt Ihnen auf, einerseits, dass heute Europa anders als im 19. Jahrhundert, okay, billig werden Sie sagen, wussten wir vorher auch schon, hat sich nicht gelohnt zu kommen, dass Europa heute eben viel stärker als Zuwanderungs-, ja, Magnet, als Zuwanderungszentrum auszumachen ist und anders als im 19. Jahrhundert, also hier ganz explizit eine Umkehrung der Wanderungsrichtung auszumachen ist. Was Ihnen aber auch auffällt, ist, dass die Bewegung zwischen den Kontinenten sehr deutlich an Gewicht verloren haben, während wir im 19. Jahrhundert tatsächlich sehr umfangreiche Bewegungen zwischen den Kontinenten hatten, haben wir es heute mit, wenn wir auf die Ebene der globalen Migration schauen, mit einer Konstellation zu tun, in der Migration vor allen Dingen hemisphärisch abläuft. Also hier auf dem amerikanischen Kontinent stattfindet, auf dem afrikanischen Kontinent stattfindet, in Asien stattfindet, auch in Europa stattfindet, aber Kontinentgrenzen eher seltener überschreitet. Also anders als im 19. Jahrhundert, heute hemisphärisch, die großen Bewegungen zwischen den Kontinenten gibt es nicht mehr, auf jeden Fall nicht mehr in dem Maße, wie sie im 19. Jahrhundert präsent waren. Was unterscheidet also die Gegenwart von der Vergangenheit? Man könnte auch ganz stumpf behaupten, werden es tatsächlich, was Migration angeht, im 19. Jahrhundert so etwas gibt wie Globalisierung, ist dieses Element von Globalisierung im Kontext von Migration heute viel weniger stark ausgeprägt. Ich hatte jetzt gedacht, es gäbe Proteststürme. Nö, nehmen Sie einfach so hin. Gut, können wir nachher noch drüber reden. Das sagen auch ganz viele aktuelle Daten, das, was ich gerade geschildert habe. Eine wunderbare Darstellung, die ich Ihnen mitgebracht habe, schön bunt. Ich weiß nicht, welche Vorstellung Sie von Vergangenheit haben. Also ich als Historiker stelle mir Vergangenheit immer schwarz-weiß vor. Meine Präsentation bislang war noch verdammt schwarz-weiß. Also wenig bunt, unbunt nachgerade. Dass ich Ihnen jetzt dieses sehr, sehr bunte Element mitgebracht habe, hat eben damit zu tun, dass es tatsächlich um aktuelle Gegenstände geht. Da ist Farbe für mich erlaubt und weil einfach schlichtweg, wie mir scheint, diese Darstellung sehr instruktiv ist. Ich hatte eben davon gesprochen, heute sind Migrationen, wenn wir auf die globale Ebene schauen, vor allem hemisphärisch ausgeprägt, vor allem auf einzelne Regionen bezogen, während eben die Bewegung über Kontinentgrenzen hinweg kaum eine Rolle spielt. Sie sehen hier, beziehungsweise hinten sehen Sie natürlich nichts. Das hier ist zum Beispiel Westasien. Südasien, Zentralasien, hier dieses Beispiel Zentralasien. Sie sehen, Bewegungen aus Zentralasien richten sich vor allem nach Zentralasien, in andere Länder Zentralasien. Hier geht so ein ganz kleines Fisselchen nach Osteuropa oder Subsahara-Afrika. Die Farbe passt natürlich wunderbar, klar, zur Sahara, aber ist ja auch südlich davon, also ist Quatsch, was ich gesagt habe, egal. Sie sehen, Bewegungen aus den Subsahara-Staaten gehen vor allen Dingen in andere Staaten dieser Region. Nur ganz kleine Bewegungen heraus. Und hier in der Mitte, da haben Sie eben die Bewegung, die am Ende über Regionsgrenzen, über Weltregionen hinausragen. Und Sie sind im Vergleich, wie Sie sofort sehen, zu diesen dicken Pfeilen, die jeweils auf die Region zielen, eben wenig stark ausgeprägt. Das ist ein großes Projekt gewesen, das versucht hat, alle Migrationsbewegungen zwischen 196 Staaten der Welt zu erfassen für die vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Und das Ergebnis ist nicht nur, dass Migration ganz wesentlich eben in den jeweiligen Regionen stattfindet, kaum diese Regionsgrenzen überschreitet, sondern auch, dass anders als wir glauben, tatsächlich seit den 1950er, 1960er Jahren nicht angestiegen ist. Also die These, heute gäbe es mehr Bewegung von Menschen über Grenzen hinweg, lässt sich nicht halten. Wir haben es tatsächlich seit Jahrzehnten mit einem mehr oder minder ähnlichen Niveau von Migration zu tun, das relativ gering ist. Relativ gering ist klar, ich meine, es gibt 7,2 Milliarden Menschen weltweit, das ist schon mal eine sehr hohe Ziffer. Und wir wissen, dass in 5 Jahresabschnitten in den vergangenen Jahrzehnten so durchschnittlich 0,6 bis 0,7% der Weltbevölkerung tatsächlich Herzkrankheiten überschritten hatten. Wenn ich solche Ziffern höre, frage ich mich immer, warum ich Migrationsforscher geworden bin. Außerdem ist das Phänomen doch bei weitem nicht so wesentlich, wenn man sich diese Ebene anschaut, bei weitem nicht so gewichtig, wie häufig angenommen wird. Was auch noch dabei wichtig ist, ganz kurz noch eine Nebenbemerkung, was Sie ausmachen können, was auch zu einem guten Teil den Bildern widerspricht, mit denen wir häufig konfrontiert werden, ist, dass die Bewegung nicht nur sehr stark auf unterschiedliche Weltregionen abzielt in der Regel oder auf unterschiedliche Weltregionen beschränkt ist, sondern dass es vor allen Dingen auch sehr wenig Bewegung zwischen den sogenannten Entwicklungsländern und den entwickelten Ländern, also zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden gibt. Ich sehe natürlich sofort, dass Sie fragen, warum ist das eigentlich so? Warum gibt es so, das habe ich fast gesagt, verdammt, das darf ich natürlich nicht hier, das darf ich nur in anderen Kontexten, warum gibt es nur so enorm wenig wiederum auf der Ebene des Weltmaßstabs, warum gibt es eigentlich so wenig Bewegungen zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Ländern? Warum gibt es so wenig Bewegungen zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden? 3 Elemente sind dabei vor allen Dingen wichtig. Erstens, Armut behindert, Armut verhindert Migration. Migrationsprojekte, vor allen Dingen über große Distanzen, sind teuer, sind sogar sehr teuer. Der größte Teil der Menschen weltweit kann sich eine Bewegung über Kontinentgrenzen, über große Distanzen nicht leisten. Das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist, weil es in den vergangenen Jahrzehnten wenig Bewegung zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden gegeben hat, gibt es auch wenig Netzwerke. Ich hatte behauptet, Netzwerke sind entscheidend. Aber wenn es keine Netzwerke gibt, gibt es auch keine Migration. Migration produziert Migration, Netzwerke produzieren Migration, aber wenn es keine gibt, behindern sie eben letztlich auch die Bewegung. Und es kommt hinzu, wir haben es, wenn man so will, auch mit dem zu tun, was man eine migratorische Klassengesellschaft weltweit nennen könnte. Es gibt diverse Menschen, und ich denke mal, wir zählen dazu, die ohne Probleme an Visa herankommen, an Pässe herankommen, sich bewegen können, mehr oder minder in jedes Land dieser Welt. Aber wiederum für einen Großteil der Menschen weltweit gilt das nicht. Sie werden eben in diesem Zusammenhang aufgehalten durch Barrieren, die da heißen Visa, die da heißen Grenze, die da heißen Pass oder was auch immer in diesem Zusammenhang an Restriktionen auszumachen ist. Diese 3 Elemente, Armut, fehlende Netzwerke und das eben auch fehlende Möglichkeiten, ganz konkret an solche Dokumente heranzukommen, tragen dazu bei, dass es sehr wenig, im Vergleich sehr wenig Migration aus Ländern des globalen Südens in den Norden gibt. Das können Sie, lasse ich mal weg, auch sehen. Ja, das kennen Sie natürlich bei solchen Präsentationen, machen Sie natürlich auch immer ganz viele Seiten rein, um anzudeuten, was man noch alles weiß und alles hätte machen können. Wenn Sie diese Zu- und Vorzüge nach Deutschland 2013-14, wir gucken uns mal einfach 2014 an, anschauen, dann sehen Sie genau das, was ich Ihnen gerade geschildert habe. Zuwanderung nach Deutschland, ich nehme jetzt nur mal diese Spalte 2014. In 2014, 2015, die Zahlen gibt es noch nicht, das Statistische Bundesamt, das rechnet, die haben nur Taschenrechner, da dauert das ein bisschen länger. 2014 sind ungefähr über den Daumen gepeilt 1,5 Millionen Menschen in die Bundesrepublik Deutschland gekommen. Davon stammen über 1 Million aus Europa, 74%. Und wenn Sie dann zum Beispiel Afrika sich anschauen, 75.000, das sind 5%. 2013 waren es 50.000, ungefähr 4%. Das heißt also, dieses Element spielt im Kontext dieser Bewegung nach Deutschland eine sehr geringe Rolle. Sie müssen auch berücksichtigen, darunter sind mehr als 20.000 Deutsche, die in Afrika für Monate, Jahre gelebt haben, dann zurückgekehrt sind. Und relativ groß, relativ hohe Bedeutung hat hier eben in diesem Kontext Asien 224.000, davon sind ungefähr 70.000 syrische Flüchtlinge und mehr als 100.000 chinesische Studierende. Also 1,5 Millionen. Wir haben vor allem, wenn wir auf die deutsche Ebene gucken, es zu tun mit einer Bewegung aus Europa, aus anderen Teilen Europas, aus der Europäischen Union. Und auch da nochmal, das Ganze läuft auf einem relativ niedrigen Niveau. Selbst in der Europäischen Union, und Sie kennen die Europäische Union, wo seit 1957, seit den römischen Verträgen über Freizügigkeit diskutiert wird, wo seit Anfang der 1960er Jahre die Möglichkeiten von einem Staat der europäischen, damals noch Wirtschaftsgemeinschaft, in einen anderen Staat zu wechseln, relativ unproblematisch sind. Selbst in einer Europäischen Union, wo Sie mehr oder minder ohne Barrieren eine Migration unternehmen können, liegt der Anteil der Menschen aus einem EU-Staat, die in einem anderen EU-Staat leben, bei 2,8%. Heißt, 97% hocken immer noch da, wo sie herkommen.
Mal eine Frage.
Ja.
Was ich, also wenn ich das jetzt so höre, dann werde ich ganz sattelig, weil ich verstehe nicht, warum dann so von der Schwemme und Krise, Flüchtlingskrise gesprochen wird, wenn wir solche Zahlen da haben.
Ein bisschen anders, wenn wir
also wissen die Politiker das nicht? Oder?
Ich komme ja jetzt noch zu dem Thema Flucht und Asyl und auf das Jahr 2015 bezogen. Aber insgesamt muss man, denke ich, sich wirklich vor Augen führen, wir haben, das zeigen ja auch diese Daten, wir haben es schon mit sehr, sehr viel Bewegung zu tun. Und gerade in den letzten Jahren ist ja auch die Bundesrepublik Deutschland ein wichtiger Magnet von Zuwanderung innerhalb der Europäischen Union geworden, weil es eben im Blick auf die Arbeitsmarktentwicklung, weil es im Blick auf die Wirtschaftsentwicklung sehr attraktiv zu sein schien. Aber dennoch muss man sich eben fragen, mit welchen Bildern im Blick auf Migration gehen wir um? Ich meine, Sie wissen ja auch, wenn Sie sich die Zuzüge der vergangenen Jahre anschauen, dann sehen Sie, welche Gruppe dominierte in den vergangenen Jahren vor allem. Das sind polnische Zuwanderer. Wer redet in der Bundesrepublik Deutschland über polnische Zuwanderung? Niemand, das ist kein Thema. Wer redet über 1,5 Millionen Zuwanderung 2014, aber eben auch über 900.000 Abwanderung in einem Jahr? Also eine enorme Dynamik hin und her. Wir sind, wenn wir über das Thema Migration sprechen, immer sehr stark fixiert auf einzelne Bewegungen, auf einzelne Phänomene, auf einzelne Gruppen. Und ich glaube, wir müssen uns, wenn wir eben über so ein Thema sprechen, über solche Phänomene sprechen, ein bisschen davon lösen, immer nur solche Einzelfänomene ad hoc in den Blick zu nehmen und auch sogleich politisch auf bestimmte Aspekte zu reagieren. Aber auch, wie gesagt, auf Flucht, Asyl komme ich gleich noch zu sprechen, nämlich ab jetzt.
Ich glaube, Sie brauchen keine Zustimmung, aber ich will Ihnen da nochmal in einem Punkt deutlich zustimmen, aus eigener Geschichte heraus. Mein Vater hat 6 Geschwister und von diesen 6 Geschwistern sind vor 50 Jahren zurück in die Stadt Amsterdam gewandert. Also das heißt, einer hat angefangen, der hat den anderen nachgeholt und er hat den anderen nachgeholt und von sechs sind 5 da und von den 5 leben noch 2 weiter da. Also andere sind verstorben oder wieder einer ist zurück. Das ist mir ganz klar, also diese sozialen Netzwerke funktionieren. Und unser soziales Netzwerk wird die Möglichkeit nicht so ohne weiter sein. Bei uns ist es nicht so ganz extrem, aus der Türkei kommt armenische Nationalität. Das spielen andere Bewegungen oder aber das, was Sie sagen, ist einfach der Fall. Im Briefverkehr, wie Sie sagen, genau diese Themen wurden besprochen. Ne? Wie hoch verkostet ein Kilo Tomaten und 6 Kilo Fleisch? In welchem Bereich arbeitest du? Wo kann ich Arbeit finden? Wie ist es möglich? Ne?
Und dann natürlich die Briefe der Deutschen im 19. Jahrhundert, um nochmal auf dieses Thema einzugehen, sind gleichzeitig auch voll mit der Frage, wen kann man heiraten? Steht jemand zur Verfügung, ein Mann bzw. eine Frau? Und wenn keine Männer bzw. Frauen zur Verfügung standen, dann wurden Männer bzw. Frauen hier aus dem Osnabrücker Land importiert, schwunghafter sozusagen Handel über Verwandte und Bekannte mit jungen Männern und Frauen, Bräutigammen, Bräuten, die dann in die USA sozusagen gebracht wurden. Importbräute, Bräutigamme sozusagen. Nein.
Entschuldigung, könnten Sie freundlicherweise nochmal die Vorzüge ein bisschen analytisch behandeln?
Ja, Moment, ich muss mal zurück. Genau. Also, Zuzüge meint Zuwanderung. Diese Zahlen sind ja Zahlen der Wanderungsstatistik. Das heißt also, wenn Sie aus dem Ausland zuwandern, dann müssen Sie sich anmelden in der jeweiligen Kommune und damit werden Sie auch gezählt als Zuzug. Wenn Sie sich abmelden, dann werden Sie als Vorzug, also wenn Sie dann wieder ausreisen, was weiß ich, nach Frankreich oder nach Nigeria, dann werden Sie als Wegzug, als Vorzug registriert. Und Sie sehen eben, 2014, 1,5 Millionen Menschen sind aus dem Ausland zugezogen, ungefähr 900.000 sind fortgezogen. Das heißt, es gibt ein Saldo von 550.000 plus. 2013 sind es 1,3 Millionen, 800.000, ein bisschen weniger geringes Saldo. Sie kennen natürlich auch, jetzt kann ich doch noch diese wunderbare Statistik, die eben Ihnen im Moment, wenn Sie das sich für die vergangenen Jahrzehnte anschauen, sehen Sie, das geht mal auf, mal ab. Also hier, das sind diese Ziffern, über die wir eben gesprochen haben. Dieses rote, das ist der Saldo. Dieses gräuliche, dieses bräunliche, das sind die Vorzüge. Dieses gräuliche, das sind die Zuzüge. Und Sie sehen also hier sehr starke, relativ starke Pluswerte. Hier 2008, 2009, 2007, da haben wir eine Situation, wo es mehr Abwanderung aus Deutschland gibt als Zuwanderung. Hier ist es, naja, fast ausgeglichen. Anfang der 1990er Jahre haben wir relativ starke Zuwanderung. Also wir bewegen uns heute hier etwa auf dem Niveau, auch etwas unterhalb des Niveaus der 1990er Jahre. Es gibt also ein stetes Auf und Ab und Sie können sich natürlich dieses stete Auf und Ab auch sehr gut erklären, ist zu einem guten Teil eben wirtschaftlich bedingt. Je besser die wirtschaftliche Situation, die Arbeitsmarktsituation in einem Land ist, desto attraktiver ist es. Aber es kommen natürlich andere Faktoren mit hinzu. Das heißt also, die Zuwanderung von Flüchtlingen etwa ist hier schon dokumentiert, spielt auch hier in diesem Kontext eine Rolle. Es ist also keineswegs nur das Bemühen um die Wahrnehmung von Chancen, sondern stehen auch andere Aspekte, Gewalt, Migration mit im Hintergrund. So, jetzt komme ich, wie gesagt, auf diesen Aspekt zum Schluss. Es sind aber noch ein paar wenige, ganz wenige einzelne Seiten. Das können Sie noch aushalten.
Schade.
Komme auf diesen Aspekt Flucht und Asylschutzsuche zu sprechen, auch mit dem Bemühen, die Perspektiven, die uns aus den vergangenen Wochen und Monaten vertraut sind, etwas einzuordnen. Sie sehen hier einen Überblick über die Zahl der Flüchtlinge weltweit. Sie sehen, das Ganze ist aufgespalten in zwei Kurven. Sie haben hier unten die schwarze, die tatsächlich auf die Zahl der Flüchtlinge verweist. Sie wissen, Flüchtlinge sind nach der Genfer Flüchtlingskonvention Menschen, die vor Gewalt ausweichen, über Staatsgrenzen hinweg. Und Sie sehen auch, dass die Kurve dieser Menschen, die über Grenzen vor Gewalt ausweichen, irgendwo eine Schwankung erfährt zwischen ungefähr 14 Millionen hier um den Dreh und 20 Millionen hier Anfang der 1990er Jahre oder heute wieder. Das heißt also, wenn wir über Flüchtlinge weltweit sprechen, dann sprechen wir über alles andere als ein neues Phänomen. Diese Ziffer könnte oder diese Kurve könnte man natürlich nach hinten noch weiter verlängern. Man würde sehen, Flüchtlinge, die globale Flüchtlingsfrage ist präsent über die vergangenen Jahrzehnte hinweg. Und eben erstaunlicherweise mit einer relativ, vorsichtig gesprochen, relativ geringen Schwankungsbreite zwischen 14 Millionen und 20 Millionen. Es geht auf und ab, mal wieder auf, mal wieder ab, aber das alles in einem relativ engen Korridor. wesentlich stärker variiert die Zahl der sogenannten Binnenvertriebenen, also Menschen, die vor Gewalt ausweichen, aber das Herkunftsland nicht verlassen. Das sind die sogenannten IDPs oder Binnenvertriebenen. Sie sehen, die niedrigste Ziffer finden Sie hier, 16,5. Die höchste Ziffer finden Sie hier, 2014, 38,2. Hier also bei diesen Binnenvertriebenen, bei den Menschen, die vor Gewalt in die nächstgelegene Region, in die nächstgelegene Stadt ausweichen, haben Sie viel stärkere Bewegung. Und wenn Sie auf die aktuelle Situation schauen, die Zahlen für 2015 gibt es noch nicht, es gibt Zahlen für Mitte 2015 und die lauten auf hier für die Flüchtlinge nicht mehr 19,5, sondern 20,2 Millionen. Das erreicht dann fast das Niveau von 1992. Aber wenn Sie auf die aktuelle Situation schauen, das ist das Charakteristische, nicht die Zahl der Flüchtlinge, die über Grenzen ausweichen, sondern der sehr, sehr deutliche Anstieg der Menschen, die als Binnenvertriebene innerhalb der Konfliktstaaten ausweichen. Das ist sozusagen das, was globale Flüchtlingssituationen, globale Flüchtlingsfrage vor allen Dingen liegen. 86% aller Flüchtlinge werden in den ärmsten und allerärmsten Staaten weltweit aufgenommen. Wenn wir über globale Flüchtlingsfragen reden, dann reden wir vor allem über den globalen Süden. Und dann reden wir vor allem oder müssen vor allen Dingen reden über die Aufnahme von Menschen, die eben in den benachbarten Regionen bzw. in den benachbarten Staaten der Konfliktsituation zu finden sind. 95% aller afghanischen Flüchtlinge leben in den Nachbarstaaten, vor allen Dingen Pakistan und Iran. 95%. Auch die Zahl der Syrer, die in Syrien leben als Flüchtlinge, beziehungsweise in den Nachbarstaaten, liegt bei 90%. Wir müssen also an allererster Stelle auf den globalen Süden schauen, auf die Nachbarstaaten schauen und auf die Konstellation in den ärmsten und allerärmsten Staaten. Wie Sie wissen, es gibt im Blick auf die Aufnahme von Flüchtlingen einen riesigen Regelungskanon. Internationale Regelungen wie die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 oder die Europäische Menschenrechtskonvention. Es gibt nationale Regelungen, noch und nöcher. Wenn Sie sich vor Augen führen, in welchen Konstellationen Aufnahme läuft, dann müssen Sie vor allem berücksichtigen die Perspektive einzelner Staaten. Staaten entscheiden mit weiten Ermessensspielräumen, trotz aller internationalen Regelungen, darüber, wen sie aufnehmen. Das ist keine Neuigkeit, das haben sie in den vergangenen Monaten immer wieder erlebt. Staaten entscheiden mit weiten Ermessensspielräumen über die Aufnahme. Aber diese Entscheidungen von Staaten laufen nicht im luftleeren Raum, sondern sie sind Ergebnis auch von zum Teil sehr breiten gesellschaftlichen Diskussionen, politischen gesellschaftlichen Diskussionen über die Frage, wem wird unter welchen Umständen, in welchem Ausmaß Schutz zugebilligt. Wir sehen, wenn wir die vergangenen Monate, die vergangenen Jahre, Jahrzehnte anschauen, dass es einen ständigen Wechsel gibt im Blick auf die Frage, wer wird als Flüchtling gesehen, wer wird nicht als Flüchtling gesehen, wer wird als echter Flüchtling gesehen, wer wird als Wirtschaftsflüchtling gesehen, wem wird grundsätzlich abgesprochen, überhaupt irgendeine Art von Schutzstatus zu haben. Permanenter Wandel. Wir können nicht sagen, früher war alles besser und heute ist alles schlechter, umgekehrt, früher war alles schlecht und heute ist alles besser, sondern permanentes Auf und Ab im Blick auf die Frage, wie laufen diese politischen und gesellschaftlichen Diskussionen über die Frage, wem wird Schutz gewährt, wem wird nicht Schutz gewährt. Also Ergebnis eines Aushandlungsprozesses, an dem zahlreiche unterschiedlich machtvolle Akteure beteiligt sind. Das sage ich extra deshalb nochmal sehr deutlich, weil Sie ja auch gerade in den vergangenen Monaten gesehen haben, wie viele Akteure beteiligt sind. Es sind eben nicht nur staatliche Akteure, es sind nicht nur politische Parteien, sondern es sind natürlich auch Ehrenamtliche. Es sind viele Organisationen, große, kleine Organisationen, es sind auch Flüchtlinge selbst, die darüber mitentscheiden, inwieweit eben ganz konkret eine Bereitschaft besteht oder keine Bereitschaft besteht, Menschen aufzunehmen. Und, ach, das lassen wir weg, kennen Sie sowieso, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Und wenn Sie zum Beispiel mal die bundesrepublikanische Asylgeschichte in den Blick nehmen, dann können Sie genau solche, je spezifischen, immer wieder neuen Aushandlungen über die Frage Flüchtling oder nicht Flüchtlingsaufnahme oder nicht ausmachen. Nur zwei Beispiele. Ungarn 1956. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ich war noch gar nicht geboren. Ungarn 1956, richtiges Stichwort, Ungarnaufstand. Ungefähr 225.000 Menschen weichen aus Ungarn aus, nach Österreich, zum kleineren Teil nach Jugoslawien. In der Bundesrepublik gibt es die Diskussion, Aufnahme von Ungarnflüchtlingen oder nicht. Die Bundesregierung in Bonn, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, Bonn, gab es mal. Ich war vor zwei Wochen, glaube ich. Also ganz, ganz merkwürdig, wenn Sie hier im Westen die Stichwort Bonn nennen, dann kommen immer so ganz schwärmerische Gedanken auf bei allen. Ich war vor zwei Wochen zum Vortrag beim Bundespräsidenten, habe dann auch diesen Bonn-Hinweis gegeben und da gab es gleich Proteststürme. Also die ganzen Präsidialbeamten, die ganzen Botschafter, die da saßen, sagten, nee, Bonn, Gott, was war das schlimm. Berlin, das ist doch der Hit. Egal, das wollte ich ja nicht gleich sagen. Also Bonn, 1956. Die Frage, sollen Flüchtlinge aus Ungarn aufgenommen werden oder nicht? Regierung Adenauer sagt, nee. Wir haben so viel mit deutschen Flüchtlingen, Vertriebenen zu tun, internationale Flüchtlinge können wir nicht aufnehmen. Punkt. Und dann geht's los. Diskussion in den Medien. Ja, aber diese ungarischen Flüchtlinge, das sind Menschen, die genau das tun, was sie immer sagen. Die kämpfen gegen das Sowjetsystem, gegen den Kommunismus. Das sind doch Freiheitskämpfer, die können wir doch nicht alleine lassen. Die müssen wir doch unterstützen. Es gibt Petitionen, Demonstrationen, mächtige Verbände, wie der Bund der Vertriebenen sagt. Das kann kein Argument sein, deutsche Flüchtlinge und Vertriebene. Wir müssen auch Ungarn helfen. Und dann sagt die Bundesregierung, ja gut, wir denken nochmal nach, 10.000 ungarische Flüchtlinge werden aufgenommen, dann 16.000 werden aufgenommen. Man biegt die Genfer Flüchtlingskonvention so hin, dass die tatsächlich Flüchtlingsstatus auch bekommen können. Es ist Bereitschaft da, ganz konkret Flüchtlinge aufzunehmen. Sie werden sagen, im Vergleich zu heute ist es ja nichts, aber für die frühe Bundesrepublik 56 ist das eine absolute Sensation, eine Riesendiskussion. Und das Ergebnis ist eben erst eine ganz klassische Blockade und dann eine Öffnung vor dem Hintergrund von Protesten aus dem, was wir heute Zivilgesellschaft nennen würden. Und gut, die anderen Zusammenhänge kennen Sie, Griechenland 67, da war sogar ich schon geboren, Tschechoslowakei 68, Chile 1973, kennen Sie, eine ganz spektakuläre Diskussion vor dem Hintergrund eben der Niederschlagung des Putsches gegen die sozialistische Regierung Allende. In der Bundesrepublik macht man sich große Sorgen, ob man jetzt tatsächlich zum Beispiel die Botschaftsflüchtlinge in der bundesdeutschen Botschaft in Santiago aufnehmen soll oder nicht. Ach, die sagen ja selber, sie seien Sozialisten oder Kommunisten, ganz problematisch, ganz gefährlich, riesige Diskussion. Bislang war das alles immer unproblematisch, weil der größte Teil derjenigen, die da kamen, aus dem sogenannten Ostblock kamen, also da war es kein großes Problem. Jetzt aber gehen die Diskussionen los und sie sehen dann auch, Anekdoten müssen sein, dass Elemente auftauchen, die sie heute noch aus diesen Diskussionen kennen. Es werden zwei Beamte von Bonn aus nach Santiago geschickt, die prüfen sollen, wie es um diese Botschaftsflüchtlinge in Chile steht, in der bundesdeutschen Botschaft. Der eine kommt vom Bundesverfassungsschutz und soll prüfen, wie steht es um die Sicherheit. Sind das Leute, die wirklich für die Innenpolitik in Deutschland gefährlich sind. Der zweite kommt von der Bundesanstalt für Arbeit und soll prüfen, sind die tatsächlich für den bundesdeutschen Arbeitsmarkt geeignet. Und genau diese beiden, die haben Sie heute noch in der Diskussion. Wenn es um Flucht, um Aufnahme von Flüchtlingen geht, geht es immer um die Frage von Sicherheit und es geht immer auch um die Frage von Nützlichkeit. Und diese beiden Beamten, die repräsentieren sozusagen, wenn man so will, die bundesdeutsche, aber nicht nur die bundesdeutsche Asylpolitik. So, und dann geht es weiter. Und hier, das ist aber das Letzte, was ich von dieser Seite nenne, und dann bin ich auch schon fast durch. Das ist ein ganz wichtiges Beispiel, die Aufnahme von südostasiatischen Boat People, Ende der 70er, Anfang der 1980er Jahre, sie ändern sich natürlich. Und was ist das Besondere daran? 1980 gibt es in der Bundesrepublik zum allerersten Mal mehr als 100.000 Asylsuchende. Sie werden sich an die Diskussion erinnern. Das kann die Bundesrepublik unmöglich verkraften. Mehr als 100.000 in einem Jahr. Die Diskussion ist sehr klar, ist ausgerichtet auf Schließung, auf Sperrung oder zumindest Erschwerung der Wege in das bundesdeutsche Asyl. Und diese sehr klare Perspektive im Blick auf die Diskussion um Asyl wird begleitet von einer zweiten Diskussion, die sich richtet auf die Aufnahme von vor allen Dingen vietnamesischen Boat People. Und diese Diskussion ist ganz offen. Hier wird gesagt, ja, die Bundesrepublik Deutschland muss dringend diese Menschen aufnehmen. Es gibt eine große Hilfsbereitschaft, eine große Spendenbereitschaft, enorm starke Spendenbereitschaft. Also es gibt eine Diskussion über Asyl, die auf Schließung ausgerichtet ist und gleichzeitig eine Diskussion um Flucht, die auf Öffnung ausgerichtet ist, bezogen auf eine spezifische Gruppe. Das müssen wir mir erstmal klären, wie das geht. Aber es geht. Das sieht man an dieser bundesdeutschen Diskussion. Und das verweist nochmal auf diesen Aushandlungsprozess und auch auf die Frage, wie zum Teil eben verquer, wenn man so will, solche Diskussionen laufen. Gut, früh 1990er Jahre und so weiter und so fort. Wir befinden uns im Moment ja wieder, das wissen Sie natürlich, live sozusagen, in einem Aushandlungsprozess, seit vielen Monaten, sehr breit ausgeprägten Aushandlungsprozess zur Frage, wer ist Flüchtling, wer ist kein Flüchtling, wen nehmen wir unter welchen Umständen auf und so weiter und so fort. Also die in 30 Jahren, wenn wir uns hier wieder treffen, dann gibt es da unten noch 2015, 2016 als weitere Punkt. Das kann ich ja nicht aussehen mit 30 Jahren. Lass ich weg. Letzte Folie. Warum ist denn eigentlich die Bundesrepublik Deutschland 2015 Ziel globaler Flüchtlingsbewegung geworden? Ich möchte nochmal erinnern daran, dass wir zumindest was die Zahl der Flüchtlinge global angeht, der Menschen, die über Grenzen ausweichen, in den vergangenen Jahren keinen super spektakulären Anstieg erlebt haben. Einen Anstieg. Aber keinen sehr, sehr starken Anstieg erlebt haben. Wir sehen aber, dass in die Bundesrepublik in den vergangenen Monaten, vor allen Dingen 2015, sehr deutlich mehr Menschen gekommen sind als in den vergangenen Jahren. Wir sehen, dass, wenn man so will, tatsächlich die Bundesrepublik Deutschland zum allerersten Mal in ihrer Geschichte in erheblichem Umfang Teil globaler Flüchtlingsbewegung geworden. Das ist neu. So, und wenn es was Neues gibt, das kennen Sie, dann muss man es auch versuchen zu erklären. Ich habe 6 Punkte aufgeführt, die aus meiner Sicht wichtig sind, um zu verstehen, warum die Bundesrepublik 2015 Ziel dieser besagten globalen Flüchtlingsbewegung geworden ist. Ich habe versucht, diese 6 Punkte in eine Art von Kreis zu fügen, weil sie nämlich alle zusammenhängen und weil sie keine Hierarchie bilden. Also Punkt 1 ist nicht wichtiger als Punkt 6, ist mir nicht gelungen. Technisch nicht gelungen. Inhaltlich müssen Sie sich das bitte, ich weiß nicht, ob Sie das können, als Kreis vorstellen. Und dann bitte bedenken, dass alle Punkte zusammengehören. Immer eng miteinander vernetzt sind. Also erstens, ich hatte darüber gesprochen, dass Migration teuer ist. Und deshalb ist räumliche Nähe ein wichtiger Punkt. Wir haben eben die Konstellation, dass in den vergangenen Jahren wichtige globale Krisenherde in unmittelbarer Nähe Europas stattfinden. Das mag zwar auf den ersten Blick lächerlich erscheinen, aber wenn wir wissen, dass Migration und auch Flucht teuer ist, dann macht Distanz schon mal viel aus. Sie kennen natürlich die großen Konfliktherde weltweit. Der Staat, der am drittmeisten Flüchtlinge weltweit produziert, Kolumbien. Haben Sie schon mal einen kolumbianischen Flüchtling in der Bundesrepublik gesehen? Nein. Der Staat, der am zweitmeisten, zumindest zeitweilig, Flüchtlinge weltweit produzierte, der Kongo, ist im Kontext von Asyl in Europa so gut wie überhaupt nicht präsent. Distanz ist ein wichtiges Argument. Wir haben hier die Konstellation, dass wesentliche Konfliktherde eben in der räumlichen Nähe Europas stattfinden und dass eben die Erstaufnahmeregionen, die Erstaufnahmeländer mit ihren zum Teil sehr prekären Verhältnissen auch in unmittelbarer Nähe zu finden sind. Zweitens, Netzwerke. Wir wissen, dass vor allem die Zahl der Syrer auch vor 2011, vor Beginn des Bürgerkriegs in der Bundesrepublik schon relativ groß war. Also auch vor 2011 standen schon Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner für Menschen, die sich in Richtung Kerneuropa bewegten, zur Verfügung. Seit 2011 hat sich die Zahl der Syrer verstärkt. Und wenn wir wissen, dass Netzwerke wichtig sind und Migration produziert, dann können wir auch die Dynamik des Prozesses seit 2011 bis in die Gegenwart erklären. Das gilt eben nicht nur für Syrer, das gilt auch für Afghanen beispielsweise, auch für Eritrea, für einige Gruppen. Drittens, schon fast durch, Zusammenbruch der Vorfeldsicherung der EU. Sie wissen, dass seit Anfang der 1990er Jahre die EU ein System aufgebaut hat, das verhindern sollte, dass Flüchtlinge die europäischen Grenzen erreichen. Die Europäische Union hat mit vielen Staaten am Rande Verträge geschlossen. Ukraine, Albanien, Libyen, Algerien, Tunesien und so weiter und so fort. Diese Staaten sind jeweils im Rahmen dieser Abkommen, Mobilitätspartnerschaften, dazu gebracht worden, eben zu verhindern, dass Menschen die Grenzen der Europäischen Union erreichten. So, seit 2007, seit 2008, seit der Finanz- und Wirtschaftskrise der weltweiten, haben diese Staaten aber enorme Veränderungen erlebt. Stichwort arabischer Frühling. Sie wissen, diese Konstellationen der innenpolitischen Krisen des arabischen Frühlings haben sehr viel mit dieser Wirtschaftskrise zu tun. Die Wirtschaftskrise hat dann einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, dass diese Staaten, die sozusagen in der Pflicht der EU standen, zunehmend weniger diesen Job, Flüchtlinge nicht mehr an die europäischen Grenzen zu lassen, erledigt haben. Im Zweifelsfall selbst dann eben auch zu Ausgangsräumen von Flüchtlingen wurden. Denken Sie bitte an das Beispiel Libyen. Gaddafi war einer der besten Unterstützer sozusagen der EU-Politik in diesem Zusammenhang. Und heute ist Libyen, jetzt im Moment nicht mehr so, aber über lange Zeit, 2015, ein wichtiges Transitland gewesen. Also Zusammenbruch der Vorfeldsicherung der EU. Und viertens Zusammenbruch der Vorfeldsicherung der Bundesrepublik. Dieses sogenannte Dublin-System ist ja nichts anderes als ein System, das einen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Bundesrepublik relativ wenige Asylsuchende relativ wenig Asylanträge zu bearbeiten hatten, denn es waren ja die Grenzstaaten der Europäischen Union, die sich vor allem um die Anträge zu kümmern hatten. Italien, Griechenland, Spanien oder Polen und so weiter und so fort. Auch hier spielt die Wirtschafts- und Finanzkrise eine wesentliche Rolle. Diese Wirtschafts- und Finanzkrise hat einen sehr großen Beitrag dazu geleistet, dass Staaten wie Italien und Griechenland gesagt haben, ne, also so haben sie es sicherlich nicht gesagt. Ein bisschen netter formuliert, vielleicht auch gar nicht formuliert, letztlich, wenn man es genau nimmt, überhaupt nie gesagt, sondern einfach gemacht. Wir haben nicht mehr diesen Job ausgeführt im Rahmen dieses Dublin-Systems, eben sich vor allem um die Aufnahme von Flüchtlingen zu kümmern und damit Kerneuropa zu entlasten. Dieses Dublin-System ist, wenn man so will, ein hochgradig ungerechtes System, weil es nämlich einige Staaten belastet, andere entlastet und zu diesen entlasteten Staaten gehörte die Bundesrepublik. Wiederum Wirtschafts- und Finanzkrise, wichtiges Element, Dann fünftens, wenn man so will, ist 2015 die Bundesrepublik ein Ersatzzufluchtsziel geworden. Warum? Wer sind denn die klassischen, die traditionellen, die großen Asylländer in Europa? Frankreich, Großbritannien seit 200 Jahren, Belgien seit 1830, weil es vorher noch kein Belgien gab, ging es erst 1830 los, die Niederlande. Diese westeuropäischen Staaten sind die Staaten, die zuerst, zuallererst überhaupt so etwas wie Asylgesetze im 19. Jahrhundert schon schaffen. Das sind die traditionellen Aufnahmeländer. Und heute? Hier spielt auch wieder das Element der Wirtschaftskrise eine ganz große Rolle. Die Aushandlungen in Frankreich, in Großbritannien sind eben geprägt durch die Vorstellung im Kontext von Wirtschafts- und Finanzkrise, wir können nicht mehr aufnehmen, wir wollen nicht mehr aufnehmen. Flüchtlinge sind eine Belastung. Und weil eben diese klassischen Länder, diese klassischen Asylländer nicht zur Verfügung standen, nicht mehr zur Verfügung standen, ist eben die Bundesrepublik in dieser Hinsicht zu einem Ersatzfluchtziel geworden. Und sechstens, das gehört natürlich wieder zusammen, wie alles hier zusammengehört, haben wir eben in den vergangenen Jahren eine relativ große Aufnahmebereitschaft gehabt in der Bundesrepublik, geprägt durch positive Zukunftserwartungen von dem Hintergrund von wirtschaftlicher Situation, von günstiger. Die Diskussionen um Fachkräftemangel, um demografischen Wandel haben auch einen Beitrag dazu geliefert, geleistet, dass eben zunehmend stärker bis in das Jahr 2015 hinein die Vorstellung umging, ja, Migration hat auch etwas Positives an sich, wir können in diesem Zusammenhang viel vertragen, wollen es auch, also Aufnahmebereitschaft ist gestiegen. Und wenn man dann diese sechs Punkte, so meine Interpretation, zusammendenkt, die verschiedenen Verflechtungen am Ende auch ganz konkret wahrnimmt, dann könnte man eventuell bei einer Erklärung dafür sein, warum 2015 war. Dankeschön. Applaus